Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört oder seht eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. In diesem koffeinhaltigen Podcast hatte ich schon Kaffee aus den unterschiedlichsten Ländern thematisiert. Wir haben mit Nikolai über Kaffee aus Kolumbien gesprochen. Wir haben mit Jairo über Kaffee aus Honduras gesprochen. Wir haben mit Jörg über Kaffee aus Äthiopien gesprochen. Aber ein Land hatten wir auf jeden Fall noch nicht und das ist Bolivien. Dafür habe ich heute einen besonderen Gast. Moin an Katrin.
Moin Tobi.
Wir erfahren gleich mehr über Kaffee aus Bolivien und die Story, wie du zu diesem Kaffee kommst. Aber wie mit jedem Gast möchte ich auch mit dir noch eine kleine Schnellfragerunde machen, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich denn beschreiben?
Direkt, extrovertiert, aber auch gleichzeitig ruhig. Also so ausgeglichen.
Extrovertiert und ruhig, das ist eine interessante Mischung. Da bin ich mal gespannt. Frage Nummer zwei. Wo wärst du jetzt gerade am liebsten, wenn du die freie Wahl hättest?
Ich wär's wirklich gern in Bolivien.
Es ist fast immer so. Egal mit wem ich spreche, wer irgendwie gerade aus einem anderen Land kommt oder mit diesem Land zu tun hat, sie wären gerne an diesem Ort gerade. Außer sie kommen gerade von dort. Also ich glaube, Timo Plötz aus Brasilien hatte gesagt, er war da jetzt gerade erst. Er ist ganz glücklich in Deutschland, wenn ich mich recht entsinne. Aber im Normalfall ist es so, die Leute wollen zurück in dieses Land. Ich bin gespannt, ob du uns gleich Lust auf Bolivien machst. Frage Nummer drei. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du täglich circa?
Zwei. Wenn ich keine Cuppings mache oder so, höchstens zwei.
Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Schwarz, Filterkaffee, ohne alles.
Und welche Aromen bevorzugst du?
Fruchtig, floral.
Und da können wir direkt anschließen jetzt mit dem Thema Bolivien. Wie sieht denn der Kaffee in Bolivien aus? Haben wir da auch eher so fruchtig, florale Noten? Oder was zeichnet denn den Kaffee in Bolivien aus?
Ja, das eine ist, was die Leute sagen oder kennen aus Bolivien. Und das andere ist, wie halt wahrscheinlich in jedem Land, wie der Kaffee dann wirklich schmeckt. Man sagt ja immer, wenn er so hoch wächst, also der Kaffee wächst meistens in den Yungas oder es gibt auch in Samaipata in der Region Santa Cruz Kaffee, aber das ist meistens so ab 1000 Höhenmetern. Und je höher er wächst, desto mehr florale, fruchtige Zitrusnoten sollte er theoretisch haben. Aber ich habe jetzt tatsächlich vier verschiedene Bohnenqualitäten und ich habe da einen Kaffee dabei, der auch eher so in die schokoladige Richtung geht und eher so Noten von dunkleren Früchten ausspielt, also so Kirsche und Beeren. Ich habe aber auch einen, und der ist tatsächlich eigentlich niedriger angebaut, aber bei dem kommt halt mehr die Frucht raus und das bisschen spritzige und mehr Säure.
Weißt du, welche Varietäten das sind?
Ja, das ist Catuai, also roter Catuai, Catura und Tipica. Genau, das sind so die drei Varietäten, die am meisten angebaut werden. Das ist von der Kooperative. Deswegen kann man nie zu 100% ausschließen, dass nicht noch eine andere Varietät dabei ist. Aber das sind so die drei Hauptvarietäten von der letzten Ernte.
Jetzt machst du mir schon ein bisschen Lust auf den bolivianischen Kaffee. Aber ich würde sagen, du erzählst uns mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Weil du warst in Bolivien. Warum warst du in Bolivien?
Ja, also was mich nach Bolivien gebracht hat, war 2016 bis 2018 ein internationaler Freiwilligendienst von Weltwärts mit der Dachorganisation der Palutinerinnen. Also ich habe bei Nonnen gelebt, in einem Mädcheninternat in einer ländlichen Region, das war im Bundesland Chuquisaca damals, relativ weit entfernt von der Kaffeeanbauregion Caranavi, wo ich jetzt den Kaffee herbekomme. Aber das war so der Anfang. Ich war in einem kleinen Dorf, ich habe mit den Mädchen Englisch gelernt, habe da einfach also mitgelebt, mitgearbeitet und wir hatten auch Landwirtschaft, Tiere, wir haben Kartoffeln angebaut und Mais und verschiedene Früchte. Ja, und dann bin ich 2 Jahre da geblieben und habe eigentlich gar keinen Kaffee getrunken erstmal, weil in Bolivien oder in diesem Dorf, wo ich war, gab es nicht. Also wenn es was gab, dann gab es Nescafé. Der war trotzdem recht schwer zu finden und überteuert und ich hatte halt keine Lust auf Nescafé. Also habe ich mir 2 Jahre lang Kaffee abgewöhnt. Aber in diesem Dorf habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ja, und der ist dann nach einer Zeit nach Deutschland gekommen. Wir haben hier geheiratet. Wir sind dann 2021 im Dezember zurück nach Bolivien für einen Familienbesuch. Dezember, das heißt, da war Hochsommer. Und wir sind ein bisschen rumgereist und waren unter anderem in Cochabamba und in Sucre. Ja, und haben da ganz guten Kaffee getrunken. Also Kaffee aus Bolivien, der da in Coffeeshops ausgeschenkt wurde. Und das kannte ich so vorher nicht. Also das war 2016 bis 2018 noch nicht so geläufig, dass man Kaffee aus Bolivien gefunden hat, der halt so serviert wurde und auch so geröstet wurde und ja, einfach so gut geschmeckt hat. Und da bin ich dann drauf aufmerksam geworden und neugierig geworden.
Woran hast du erkannt, dass das Kaffee aus Bolivien ist? Also war das in einem Café und die haben dazu gesagt, dass das regionaler Kaffee ist? Oder woran hast du das erkannt?
Nein, am Geschmack. Also ich habe gefragt, weil mich hat das so gewundert. Ich habe halt, muss man dazu sagen, in Deutschland noch nie guten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Kaffee getrunken. Ich habe immer nur Kaffee aus dem Supermarkt getrunken. Und der hat so anders geschmeckt und hat mir aber auch so gut geschmeckt, dass ich total erstaunt war und habe gefragt, woher der Kaffee kommt. Und dann haben die gesagt, ja, der ist von hier. War tatsächlich auch aus Caranavi. Das weiß ich noch, da war ich damals in Cochabamba in der Nähe von der Plaza. Da haben wir uns so ein Weihnachtskonzert angeschaut und dann habe ich mir da so einen Kaffee to go genommen. Und es sah aber auch schon von außen so professionell aus. Also sie hatten Filter und Siebträgermaschinen und also Bolivien ist, ja, Bolivien lebt viel es gibt viel Streetfood und so weiter, aber auch viel günstiges Essen. Und dass dann da so eine Siebträgermaschine steht und dieser Kaffee so gut schmeckt, da war ich echt positiv überrascht und habe mich halt umso mehr gefreut, dass sie ihren eigenen Kaffee da rösten und vertreiben.
Aber wie waren denn da so die Preise? Weil wenn das untypisch ist, diese Third Wave Cafés oder der gute regionale Kaffee, der ist ja meistens ein bisschen teurer. Weißt du noch, wie die Preise da so waren im Vergleich zu normalen Cafés vor Ort?
Ja, auch in Bolivien, also ungefähr dreimal so viel.
Also ich weiß, es gibt Leute, die bisher billigen Kaffee trinken, dann trinken sie mal Specialty Coffee und ihnen schmeckt der gar nicht, weil sie sagen, das ist einfach ungewohnt. Aber du hast direkt erkannt, es schmeckt anders und es hat dir geschmeckt. War das schon ein fruchtiger Kaffee dann?
Ja, das ist witzig, weil ich dachte immer, jeder hat dann so die Erleuchtung, wenn sie oder er das erste Mal Specialty Coffee trinkt. Bei mir war das auf jeden Fall so. Also ich mag sowieso gute Lebensmittel. Also muss man vielleicht, also ich bin sowieso sehr lebensmittelaffin. Ich bin aus einer Bäckerfamilie eigentlich. Mein erstes Praktikum war in der Küche. Also ich wollte früher mal Köchin werden und ich hatte schon immer so eine Affinität. Deswegen habe ich es vielleicht. Weiß ich nicht, ob ich es dann anders geschmeckt habe. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob er so fruchtig war. Ich glaube, er war recht süß und er war ausbalanciert. Er war nicht nur bitter.
Jetzt hast du also diesen Kaffee da kennengelernt und du warst ja eigentlich wegen etwas anderem da. Also du warst ja eigentlich wegen diesem, wie hieß das, Freiwilligendienst, Freiwilligen sozialen Jahr?
Genau, das war war 4 oder 5 Jahre vorher und wir sind dann zurückgekehrt, weil ich ja meinen Mann in diesem Dorf kennengelernt habe. Und wir dann nochmal für so einen Familienurlaub zurückgekehrt sind. Und dann haben wir diesen Kaffee entdeckt, sozusagen. Also haben den Kaffee getrunken. Und dann mussten wir aber auch wieder zurück nach Deutschland. Also wir hatten dann beide hier feste Jobs. Aber tatsächlich hat die Idee, dass ich dann was mit Kaffee mache, doch relativ viel mit ihm und seiner Familie zu tun, weil er irgendwann zurück möchte. Und ich auch. Und ich habe mich dann gefragt, was kann ich da machen in Bolivien? Also es gibt nicht viel Industrie. Ich habe vorher im Eventmanagement gearbeitet. Und ja, ich konnte mir so ein Leben da nicht. Also ich habe mich gefragt, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreite. Und dann hat man ja auch, wenn man hier aufwächst, oder sage ich jetzt mal im globalen Norden, noch immer so ein bisschen den Anspruch, dass es auch Spaß machen muss. Ich glaube, in Bolivien sehen die das manchmal ein bisschen anders. Da ist Arbeit einfach, um Geld zu verdienen oder um zu überleben oder so. Aber ja, dann kam ich halt auf das mit dem, also habe ich mich immer mehr eingelesen. Ich habe mir auch einen VPN-Server runtergeladen, weil ich dann irgendwie recht schnell so in der deutschsprachigen Literatur an die Grenzen gestoßen bin, weil ich wollte eigentlich wissen, wie baut man Kaffee in Bolivien an? Wie exportiert man den? Weil das war so die Ursprungsidee. Das war dann so eine Idee, dass ich vielleicht irgendwann mal Kaffee anbauen kann in Bolivien und den exportiere. Da bin ich aber dann wieder relativ schnell von abgekommen, weil ich sehr viele Podcasts auch gehört habe und wo auch teilweise ProduzentInnen, also Kaffeeproduzentinnen, gesprochen haben. Und das ist ja sehr anspruchsvoll. Also, und da ist auch dann der Respekt gewachsen für die Menschen, die den produzieren und anbauen. Ich habe dann aber trotzdem gesagt, ja, ich beschäftige mich jetzt schon mal hier mit Kaffee und habe dann eigentlich mit Rösten angefangen, habe dann schnell gemerkt, dass Sensorik eigentlich noch wichtiger ist und bin dann in Hannover in die Kaffeeschule gegangen und habe da so einen ja, mehrwöchigen Sensorik-Kurs gemacht. Der ist auch sehr gut, den empfehle ich jedem. Also wir haben mit den Grundgeschmacksarten angefangen und ja, das Training hat dann so gemacht, dass ich Kaffee besser beurteilen konnte, einfach mit der Zeit. Aber ich hatte auch parallel angefangen, mit Kooperativen zu sprechen, also mit Verantwortlichen von Kooperativen in Bolivien. Und schon mal so, das war genau vor einem Jahr, Anfang 2022, habe ich schon mal so die Fühler ausgestreckt sozusagen, und habe mich einfach auf allen Kanälen irgendwie viel informiert. Und durch den direkten Kontakt, den ich dann nach Bolivien hatte, ja, habe ich dann relativ schnell recht viel Lust bekommen, Kaffee zu importieren.
Du importierst ihn, aber du röstest ihn auch.
Ich röste ihn auch. Ich röste ihn selber in Neukölln. Communal Coffee heißt das. Das wurde aufgezogen, ja, auch von Röstern, die schon länger in Berlin rösten und die das quasi als so Co-Roasting Space aufgezogen haben. Und das Schöne ist halt, dass du konstanten Austausch hast mit anderen Rösterinnen und anderen Kaffeeprofessionellen und die teilweise auch, also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen nochmal Röstconsulting, weil ich habe es natürlich in der Theorie gelernt, aber wenn du dann vor der Röstmaschine stehst, ist es doch nochmal was anderes. Aber das mag ich so an diesem Space, dass du einfach, also ich mache bei Cuppings mit, ja, ich habe diesen Austausch, von daher stehe ich da nicht ganz so alleine da.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so ein Coworking Space zum Rösten oder also sind da noch andere, also da sind weitere Röster, aber sind da auch andere Unternehmen oder geht das wirklich nur ums Kaffeerösten?
Es geht nur ums Kaffeerösten. Also, ja, doch. Ich habe einen kennengelernt, der auch importiert. Aber ansonsten geht's ums Kaffeerösten, ja.
Okay, spannendes Konzept. Also ich weiß, es gibt so Coworking Spaces, aber Co-Roasting Spaces kannte ich noch nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Also da müssen wir eigentlich mal vor Ort irgendwie ein bisschen ein paar Aufnahmen machen. Das sieht bestimmt interessant aus. Wie viele sind da ungefähr? Also wie viele, also gut, sind das dann Röstereien? Wahrscheinlich, ne?
Genau, es sind Röstereien. Auch ich würde jetzt sagen, 8 oder 9 wachsend. Wir haben 2 Röstmaschinen da stehen, 2 Probat mit einer Kapazität von 12 Kilo. Und dann steht noch ein großer Taifun da, der auch bald in Benutzung geht.
Ich weiß gar nicht, haben wir schon erwähnt, wie deine Marke heißt? Vielleicht kannst du das mal kurz erwähnen und vielleicht auch, was so hinter dem Namen steckt?
Im Logo ist ja ein kleiner Affe. Das heißt Carayá Coffee. Und Carayá ist Guarani. Guarani ist eine der anerkannten indigenen Landessprachen Boliviens, und heißt Brüllaffe. Und zwar, Guarani ist jetzt nicht so die Kultur, die in dieser Kaffeeregion vertreten ist, aber ich bin in einer Guarani-Region gewesen. Und ich habe den Namen gewählt, weil ich einfach mit dieser anderen Region. Deswegen bin ich nach Bolivien gekommen, deswegen bin ich überhaupt mit Bolivien verbunden, auch durch meinen Mann und deswegen dieser Guarani-Name. Und weil ich auch fand, dass der Affe cool ist und der macht so ganz laute Geräusche. Und ich habe gesagt, es ist so ein bisschen auch ein Symbol dafür, dass wir uns laut machen wollen, für direkten oder auch fairen Kaffeehandel. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gekippt, als ich mich mehr mit Kaffee beschäftigt habe und dann. Ja, dass es so an die Börse gekoppelt ist, dass ich darüber gelesen habe und mir die Preise und die Preisstruktur angeschaut habe. Es ist ja eigentlich unglaublich, dass wir für ein Produkt, wo immer dieselbe Arbeit drinsteckt, unterschiedlich bezahlen, je nach Börsenpreis. Also es sollte ja eigentlich von den Produktionskosten abhängen. Und deswegen dieser Brüllaffe, der halt einfach, ja, brüllt. und sich stark macht für fairen Kaffeehandel.
Wie denkst du, kann das funktionieren oder siehst du da irgendwie Herausforderungen? Weil ich habe immer mal wieder mit Leuten Kontakt, erzähle denen von Specialty Coffee und wenn die dann die Preise hören, sind die total überrascht. Was sagst du solchen Leuten oder was denkst du, könnte man denen mit auf den Weg geben, damit sie das vielleicht ein bisschen anders betrachten können?
Da muss man einfach sagen, dass dieses ganze Kaffeekonstrukt ja ein totales Nachbleibsel ist aus dem Kolonialismus. Also es ist ja total postkolonialistisch aufgebaut. Also es gibt auch noch viel Kinderarbeit und sogar Sklavenarbeit, auch und vor allem in Brasilien, glaube ich, was Kaffee angeht. Und ja, das, was die dafür bekommen, deckt halt einfach null die Produktionskosten. Also die Kooperativen, die Kooperative, mit der ich arbeite, diese kleinen Familien, die da ihren Kaffee hinbringen, die haben halt teilweise sehr wenig Land, 1 bis 2 Hektar. Und die haben aber auch kein Geld, um sich neues Land zu kaufen. Also selbst so, selbst mit diesem Export von Specialty Coffee, bleibt einfach nicht viel hängen, um irgendwelche Investitionen zu tätigen. Und die werden immer wichtiger durch den Klimawandel, also muss man leider so sagen, ohne irgendwie Panik machen zu wollen. Aber Ernten fallen aus, es gibt extreme Trockenheiten, auf der anderen Seite aber auch extreme Regenfälle. Also mir hat jetzt auch jemand in Bolivien erzählt, dass einfach die reifen Kaffeekirschen durch einen Starkregenfall quasi abgefallen sind und die wachsen an so Hängen im Bergregenwald. Und sind dann halt einfach irgendwo die Büsche runtergepurzelt sozusagen. Und das war einfach auch verlorener Umsatz und verlorene Ernte. Und mit solchen Dingen muss man in Zukunft immer mehr rechnen. Und was das angeht, müsste man theoretisch sogar noch besser bezahlen. Aber in Deutschland ist halt auch noch diese blöde Kaffeesteuer, Entschuldigung, aber wo ich nicht so richtig den Sinn sehe, die 2,19 Euro Kaffeesteuer und dann soll mal jemand die irgendwie abziehen vom Kilopreis Kaffee und schauen, was noch übrig bleibt und dann überlegen, was auch so an Arbeitskosten, Logistikkosten und so weiter drauf anfällt und was dann überhaupt noch für die Produzierenden in den Ursprungsländern übrig bleiben kann. Das ist leider nicht viel.
Ich glaube, wir haben 3 oder sogar mehr Steuerarten, die auf Kaffee anfallen. Also wenn man im Supermarkt Kaffee kauft, natürlich die Mehrwertsteuer. Dann haben wir die Kaffeesteuer und wenn man Kaffee importiert, müsste da noch so eine Einfuhrumsatzsteuer oder sowas dazukommen, glaube ich. Also 3-mal Steuern, dann natürlich Logistik und alles, Verpackung und so, das Rösten. Wenn man jetzt den Supermarkt Kaffee betrachtet, dann bleibt nicht viel übrig, was ins Ursprungsland kommt. Da könnten jetzt manche sagen, naja gut, aber dort sind ja Sachen sowieso günstiger, also müssen die auch weniger verdienen. Was würdest du, wo du ja vor Ort schon warst, darauf antworten?
Die Kaffeeernte ist einmal im Jahr. Das heißt, wenn ich von Kaffee leben wollen würde, was momentan niemand von den Produzierenden tut, mit denen ich zusammenarbeite, dann müsste ich ja mit dieser Jahresernte mein Jahreseinkommen irgendwie decken oder haben. Das ist aber nicht der Fall. Die machen alles per Hand, die haben keine Maschinen. Und dann ist einmal eine Ernte im Jahr, die eventuell sogar nicht gut wird, weil das Klima nicht mitspielt. Oder weil es irgendwelchen Käferbefall, Insektenbefall oder irgendwelche Krankheiten gab. Von daher, selbst wenn man es umrechnet, also wir reden ja da von Dollar und von FOB-Preisen, beziehungsweise würde ich eigentlich auch ganz gern die Ex-Farmgate-Preise irgendwie darstellen, aber momentan kann ich nur FOB-Preise darstellen. Und das kann man einfach so nicht sagen. Also der Boliviano ist 8-mal weniger wert. Allerdings ist in diesem FOB-Preis ja auch nicht nur das Picking drin, sondern auch die Tüten, die ja trotzdem irgendwie Grain Pro oder irgendwelche Aroma-Bags sein müssen. Der ganze Prozess vom Entpulpen, dem Trocknen, und da sind super viele Hände involviert. Und am Ende sitzen da auch nochmal 50 Frauen, die irgendwie den Kaffee auf Defekte prüfen und Böhnchen aussortieren. Selbst wenn man da 8 Stunden erntet und irgendwie einen Sack Kaffeekirschen hat, heißt das ja nicht, dass diese Menge auch zu dem Kaffee, also ja, dass das auch den Spezialitätenkaffee gibt, den ich nachher haben will. Genau, also es ist halt ein sehr selektiver Arbeitsprozess und sehr aufwendig.
Was sind denn da noch so Ziele jetzt für dich oder auch Ziele, wo du sagst, da könnten wir alle dran arbeiten?
Also ich würde gerne sehen, dass mehr Rösterinnen bolivianischen Kaffee im Sortiment haben. Das würde mich total freuen. Von daher habe ich noch viele Marketing- und Vertriebsziele. Also ich verkaufe auch den Rohkaffee und mir ist das eigentlich, also ich röste den und das macht total Spaß, aber ich möchte auch den Rohkaffee verkaufen. Also ich möchte quasi die Brücke zwischen Bolivien und hier sein und diesen Kaffee bekannter machen. Ziele sind natürlich auch Qualität verbessern. Das ist immer ein großes Ziel. Also man kann immer besser werden. Dann ist es ein Ziel von mir. Wir fliegen dieses Jahr im Juli das erste Mal selber zu den Produzierenden. Ich habe letztes Jahr eine sehr gute Freundin quasi dorthin geschickt. Die ist Agroforsttechnikerin und die hat sich mit den Produzierenden unterhalten, hat Interviews geführt, hat mir Fotos geschickt, Videos gemacht. Das heißt, ich habe mich ganz nah dran gefühlt, aber ich war selber noch nicht da. Und ich freue mich total, wenn wir im Juli hinfliegen. Und ein Ziel ist auch, ja, einfach die richtigen Zahlen zu haben. Wie viel bleibt jetzt eigentlich beim Produzenten oder bei der Produzentin hängen? Also wie gesagt, den FOB-Preis kennen wir. Und im Normalfall geht dann nochmal 20 bis 30% ab für die Administration und diese ganzen Prozesse. Genau, aber einfach dieses noch mehr diesen persönlichen Austausch und Kontakt haben, da freue ich mich total drauf. Und da freue ich mich auch über Rösterinnen und Röster, die mitfliegen wollen. Das immer gerne. Auch die Kooperative freut sich total, weil die einfach merkt, dass da dann echtes Interesse ist. Und die haben sich letztes Jahr gefreut, als ich jemanden geschickt habe. Von daher ist diese Beziehung stärken auch noch ein großes Ziel.
Also an alle Röster, die mitkommen wollen. Wann geht es los? Juli, hast du, glaube ich, gesagt?
Genau, am 4. Juli fliegen wir und dann ist vielleicht auch noch ganz schön, dann findet auch die erste Specialty-Coffee-Messe in Bolivien statt. Mit Barista und Latte Art und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht genau, was noch für Meisterschaften. Aber das ist natürlich auch cool. Also auch für die bolivianische Kaffee-Community ein wichtiges Event und ich freue mich total, da auch dabei zu sein. In Santa Cruz, die ist findet ab dem 5. Juli statt und dann 2, 3 Tage.
Jetzt hast du schon den Röstern so ein bisschen Lust auf Bolivien gemacht. Warum ist Bolivien ansonsten spannend, jetzt für alle anderen, die gerne reisen?
Also in Bolivien habe ich mich immer unglaublich verbunden mit der Natur und dem Ursprung gefühlt. Also es hat sich in den Lebensmitteln widergespiegelt. Also ich habe unheimlich gerne da gelebt, weil wir ja total viel anbauen konnten und die Aromen einfach ganz andere sind. Aber das kennen vielleicht auch andere, ne, aus anderen Ländern, die mal da gewesen sind. Aber die Menschen sind auch extrem, sie sind so freundlich und ruhig und bescheiden, würde ich sagen, und trotzdem so herzlich und einfach so echt. Also da zählen halt nicht so viel die Äußerlichkeiten, um das jetzt mal, das klingt so klischeehaft, aber die leben halt auch teils noch sehr stark mit der Natur irgendwie zusammen. Müssen sie auch, weil es halt auch viele Produzierende in dem Land gibt. Also es gibt auch viel Landwirtschaft und so weiter. Und ja, irgendwie prägt das dann auch. Also es ist harte Arbeit natürlich, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Aber ja, also für mich ist es auch schön, so nah am Ursprung zu sein. Wirkt alles noch sehr natürlich und man findet auch nicht so viel Europa wieder selbst in den großen Städten nicht. Und das mochte ich eigentlich, weil ich war vorher auch in Argentinien. Und auch in Argentinien gibt es sehr, sehr schöne Orte. Aber da gibt es halt auch einfach viele Großstädte in lateinamerikanischen Ländern, die dann doch sehr inkliniert schon dem Europäischen sind. Oder irgendwie in Bolivien habe ich das Gefühl, dass da noch viel Ursprung und Kultur vorhanden ist, also eine unglaubliche Kulturdiversität.
Hast du noch eine Botschaft, eine Message, die du loswerden möchtest, an alle, die hier jetzt zuschauen oder zuhören?
Ja, probiert bolivianischen Kaffee, bestellt gerne Samples bei mir, lernt den Ursprung des Landes zu wertschätzen und lasst euch überraschen von neuen Kaffees und von neuen Aromen.
Wunderbar. Dann vielen Dank für die Informationen über Bolivien, über bolivianischen Kaffee und ich würde sagen, wir hören demnächst voneinander.
Ja, danke, Tobi. Alles Gute dir.